Hallo, ich bin Tobias, ich bin Pastor von Mittendrin Cottbus und ich will mit euch heute über ein echt spannendes Thema reden. Ein Thema, das uns alle irgendwie interessiert, nämlich das Thema Geld. Und vielleicht wundert ihr euch, dass wir über dieses Thema jetzt heute hier im Gottesdienst sprechen, weil normalerweise sind Geld und unser Einkommen ja Sachen, wo wir nicht so gerne drüber reden. Zumindest nicht, wenn es um unser eigenes persönliches Einkommen geht. Da reden wir nicht so gerne drüber. Das macht man nicht. Ihr kennt bestimmt den Spruch, über Geld redet man nicht, man hat es. Ich möchte es heute trotzdem machen und über dieses Thema mit euch reden, weil wir in den ganzen letzten Gottesdiensten immer wieder dieses Thema nach Weisheit, behandelt haben. Also wie lebe ich eigentlich so und wie treffe ich Entscheidungen, dass dadurch ich und meine Mitmenschen die größtmögliche Freude bekommen? Und ich glaube, das Thema Geld hat einen enorm großen Einfluss, bewusst und unbewusst, darauf, wie wir leben, welche Entscheidungen wir treffen und was uns beschäftigt. Und die Bibel, und auch das Buch der Sprüche hat dazu echt einiges zu sagen. Und ich möchte euch da heute mal ein bisschen mit reinnehmen und möchte mit euch über drei Punkte sprechen. Das erste ist, warum wir Geld haben wollen. Warum überhaupt? Das zweite, wie wir klug investieren. Und das dritte, wie wir fähig werden, klug zu investieren. Warum wir Geld haben wollen. Ich habe mich in der Vorbereitung zu der Predigt echt mal gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum reden wir nicht gern über das Thema Geld? Eine Studie hat ergeben, dass für über 60% der Deutschen das Thema Geld ein Tabuthema ist. Sogar über 50%, also mehr als die Hälfte der Leute wissen und gaben an in dieser Studie nicht, wie viel genau ihr Partner verdient. Wir reden nicht darüber, aber warum? Warum ist das so? Ich glaube, zum einen liegt es wahrscheinlich daran, dass wir so erzogen sind. Das gehört sich einfach nicht. Wir haben diesen Spruch, über Geld redet man nicht, schon oft gehört, von klein auf. Aber ich glaube, ein anderer Grund ist, dass wenn wir über Geld reden, dann poppt etwas hoch, dann passiert etwas mit uns. Ein Freund von mir hat erzählt, dass er mit seinen Freunden so eine Männerrunde hat und normalerweise ist es so, dass man ja da auch nicht über Geld redet, aber an einem Abend war es mal anders. Sie haben die Hosen runtergelassen und alle haben erzählt, was sie denn eigentlich so verdienen. Und das Überraschende war, dass es tatsächlich große Unterschiede vom Gehalt gab zwischen den Einzelnen. Mehr als man erwartet hätte. Die Spanne ging ziemlich weit auseinander. Und mein Freund hat erzählt, was das mit ihm gemacht hat. Obwohl er eigentlich vorher relativ zufrieden war mit dem, was er hatte, ihm geht's gut, hat diese Info, wie viel die anderen verdienen, etwas bei ihm ausgelöst. Er wurde unzufrieden mit seinen eigenen Finanzen. Und es kam so der Gedanke, so ein bisschen mehr, das wäre schon schön. So ein bisschen mehr haben. Kennst du das auch? Also ich kenne das. Und vielleicht, wenn ich euch heute fragen würde, wer von euch möchte reich werden? Ja, da hinten jemand, dann würden vielleicht ein paar Leute würden genau so sagen, ja, ich will reich werden, aber viele von euch hätten wahrscheinlich direkt den Einwand, reich werden? Ne, das brauche ich nicht. Ich brauche keine Villa, keine fetten Autos, keine Yacht am Ostsee. Reich sein, das ist nicht mein Ziel. Aber etwas reicher werden, das wäre ja schon nicht schlecht. Mehr haben als jetzt, mehr bekommen als jetzt, das wäre eigentlich schon ganz toll, wäre ganz schön. Und so ein bisschen mehr bekommen, das wäre gut. Und aber gerade wenn wir sehen, was sich andere leisten können, wie andere leben und so weiter, kommt genau dieser Wunsch schon in uns hoch. Und ich glaube, wir kennen dieses Prinzip alle irgendwie so ein bisschen. Vielleicht wohnst du gerade als Student in so einer kleinen Zimmer in einer schönen, gemütlichen Studenten-WG und eigentlich ist das nicht schlecht. Aber so eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Blick auf den Park, ein kleiner Balkon, das wäre doch eigentlich nicht schlecht. Oder vielleicht sagst du, okay, mein letzter Job, da war das Nettogehalt 2000 Euro, aber beim nächsten Job sollte schon etwas mehr sein. Für 2000 Euro wechsle ich nicht und fange nicht beim anderen Arbeitgeber an. Und so weiter und so fort. Und wir kennen das alle so ein bisschen. Vielleicht sind deine Ansprüche niedriger, aber das Prinzip ist dasselbe. Wir müssen nicht reicher sein, aber wir wären gern ein bisschen reicher. Also wir müssen nicht reich sein, aber wir wären gern ein bisschen reicher. Und jetzt kommt die große Frage, jetzt der Pastor steht da vorne, hält jetzt eine Moralpredigt. Ist das überhaupt schlecht, dieser Wunsch? Ist es schlecht, reicher werden zu wollen? Ist dieser Wunsch nicht auch irgendwie ein Motor für Wirtschaftswachstum und Innovation und Wohlstand? Und vielleicht hier schon mal vorweg eine kurze Antwort darauf. Reichtum und Geld und auch Besitz sind in der Bibel nicht grundsätzlich was Schlechtes. Es ist etwas, das wir genießen dürfen und das sehen wir an vielen Stellen. Einige der ersten Christen, die dann auch mit Jesus unterwegs waren, waren reiche Geschäftsfrauen und sie mussten nicht sofort all ihren Besitz weggeben, sondern Reichtum ist nicht automatisch was Schlechtes, aber die Sicht der Bibel auf Besitz, auf Geld, auf Reichtum ist differenzierter. Und ich glaube, um diese Frage, ob das schlecht ist, wirklich beantworten zu können, müssen wir, glaube ich, eine andere Frage nochmal stellen, nämlich die Frage, warum wollen wir überhaupt Geld haben? Warum wollen wir überhaupt mehr Geld verdienen? In der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, gab es einen Artikel über Geld, in dem wurde gesagt, dass es bei Geld um so viel mehr geht als um die Zahlen und um das Geld an sich. Ich lese euch den Absatz mal kurz vor, da aus dem Artikel. Der Autor schreibt: Geld hat vielmehr neben der wirtschaftlichen immer auch eine psychosoziale Bedeutung. Es steht für Erfolg, Sicherheit, Anerkennung, Macht, Lebensqualität, Selbstständigkeit. Geld füllt nicht nur unseren Kühlschrank, sondern hat viel mit Ehre und Bestätigung zu tun. Es geht uns nicht nur darum, einfach Geld zu besitzen oder mehr zu haben, sondern Geld hat eine psychosoziale Bedeutung, heißt es hier. Ich habe dieses Wort hier auch ganz neu gelernt, psychosozial. Es geht nicht nur darum, genug auf dem Tisch zu haben, ein Dach über den Kopf zu besitzen und etwas zum Anziehen, sondern wir verbinden mit Geld ganz andere Dinge. Bei dem einen ist es vielleicht die Freiheit, die er mit Geld verbindet. Endlich muss ich, wenn ich mehr hätte, muss ich mir keine Gedanken mehr machen, was ich mir leisten kann, sondern was ich mir leisten will. Ich habe die Möglichkeit zu reisen. Ich bin selbstständig. Ich bin frei, autark, ohne auf andere angewiesen zu sein. Ich bin mein eigener Chef und kann entscheiden, wann ich wie viel und was arbeite. Jemand anderes verbindet mit dem Thema Geld eher Sicherheit. Ich weiß, wenn es hart auf hart kommt, habe ich eine Notreserve. Ich weiß, dass mich nichts direkt umwerfen kann. Ich bin auf die verschiedenen Eventualitäten vorbereitet und deswegen brauche ich Geld. Und jemand anderes verbindet mit Geld Bedeutung. Wenn ich mehr habe, dann werde ich anders wahrgenommen. Wenn ich andere Kleidung trage, wenn ich mir ein schönes Haus leisten kann, dann hält man mich für kompetent, wenn ich etwas in meinem Leben erreicht habe. Ich bin wer, ich habe vielleicht auch kürzere Wege und bekomme eher das, was ich auch will. Ich habe eine Bedeutung, die mir das Geld bringt. Und ich glaube, es gibt noch ganz andere Gründe, warum wir Geld haben wollen. Das sind hier nur drei Beispiele. Aber ich glaube, in diesen drei Punkten, da steckt ja auch echt was Wahres drin, zumindest auf den ersten Blick. Denn ich wäre ja freier zu tun, was ich will, wenn ich mehr Geld hätte. Ich wäre ja scheinbar etwas sicherer, wenn ich mir nicht den Kopf darüber zerbrechen muss, wie ich die nächste Miete bezahlen soll. Und ja, es ist wirklich in unserer Gesellschaft so, dass wir Leute unterbewusst oder auch bewusst anders bewerten, wenn sie mehr Geld haben und erfolgreich sind. Nur leider, und das stelle ich bei mir fest und auch in vielen Gesprächen, sind diese Punkte nie genug. Wenn wir uns all das bewusst oder unbewusst, und oft ist das unbewusst von unserem Geld versprechen, kommen wir trotzdem nicht zu dem Punkt, dass es genug ist. Der tschechische Ökonom Thomas Sedlacek, der für die größte tschechische Bank tätig ist und an der Karls-Universität in Prag lehrt, hat mal in seinem Buch das so zusammengefasst. Und ich habe euch das Zitat auch hier im Programmblatt mitgebracht und ihr könnt mal mitlesen. Er sagt: Ständig unzufrieden zu sein und mehr zu wollen scheint ein Naturphänomen zu sein und das Herz unserer Zivilisation zu bilden, unseres Menschseins. Es liegt in der Natur des Menschen, umso unzufriedener zu sein, je besser es ihm geht. In unserem ständigen Begehren, immer mehr zu bekommen, haben wir das Angenehme an der Arbeit geopfert. Wir wollen zu viel und deshalb arbeiten wir zu viel. Wir sind die mit Abstand reichste Zivilisation aller Zeiten, doch wir sind mindestens genauso weit von dem Wort genug oder von Zufriedenheit entfernt wie in der fernen, primitiven Vergangenheit. Was er hier beschreibt, ist, dass wir objektiv betrachtet mehr Geld, mehr Reichtum zur Verfügung haben als alle Generationen vor uns. Wir sind scheinbar freier, als es jemals vor uns war. Wir sind scheinbar sicherer und nicht direkt vom Hunger bedroht wie noch Generationen vor uns. Wir können viel mehr uns selbst entfalten und werden, was wir wollen. All das hat uns die wirtschaftliche Entwicklung gebracht und doch hat es irgendwie nichts an diesem Gefühl, an unserem Gefühl der Zufriedenheit geändert. Wir haben durch unser Geld scheinbar das bekommen, was wir uns dadurch versprochen haben, mehr Freiheit, mehr Sicherheit und mehr Bedeutung. Und doch sind wir, wie Settler Jack es hier beschreibt, kein bisschen zufriedener und kein Stückchen näher an diesem Begriff genug. Und die Frage ist, warum ist das so? Und lass uns nochmal diese drei Dinge kurz nochmal hernehmen. Zum Beispiel Freiheit. Die Freiheit, die wir uns ja oft durch unser Geld erhoffen, ist gar nicht so frei, wie wir uns das manchmal erträumt haben. Weil ich auf einmal den Zwang spüre, auch das Beste aus meiner Freiheit herauszuholen. Als junger Mensch kann ich auch wegen solchen finanziellen Förderungen wie BAföG studieren und arbeiten, was ich will. Aber, und da gibt es viele Studien zu, macht uns diese scheinbare Freiheit enorm Druck und unfrei. Das Stichwort Quarter-Life Crisis, das in den letzten Jahren groß geworden ist, wo junge Leute irgendwann merken, ist das, was ich denn jetzt gerade mache, wirklich das, was mir Freiheit, was mir Freude bringt? Oder sollte ich lieber was anderes machen? Passt das zu mir? Und es macht einen enormen Druck. Ist das wirklich das, was ich machen will, was zu mir passt? Denn in dieser Freiheit, dass ich alles machen kann, steckt gleichzeitig auch diese Verantwortung, dass ich jetzt auch das Beste machen muss. Und wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich versagt. Und so sind wir immer wieder auf der Suche in dieser Freiheit nach etwas, was uns noch mehr Freiheit, noch mehr Freude und Glück bringt und merken gar nicht, dass uns genau das unfrei und zu Getriebenen macht. Ich zum Beispiel hatte alle Freiheit, alles zu werden, was ich will und bin doch nur Pastor geworden und muss heute hier stehen. Oder nehmen wir das Thema Sicherheit. Obwohl es uns objektiv betrachtet finanziell besser geht als allen Generationen vor uns und fast allen anderen Menschen auf dieser Welt, fühlen wir uns unsicher. Versicherungen, die wir uns mit unserem Geld kaufen können, schießen aus dem Boden. Ich kann alles absichern. Von meinem linken Zeh bis zu dem Fall, dass Aliens mich entführen und ich Lösegeld bezahlen muss. Und wir denken, wenn wir 20.000 Euro auf der hohen Kante haben, dann sind wir sicher. Haben wir dann aber die 20.000 Euro, denken wir, eigentlich bräuchte ich doch 50.000. Und wenn wir erst an die Rente denken, puh, und so weiter, es hört nicht auf. Und wir haben ja auch ganz, ganz praktisch sehen wir das gerade, nicht nur das Gefühl von Unsicherheit, obwohl wahrscheinlich der Großteil der Menschen auf dem Rest der Welt darüber nur lachen können, wie gut es uns geht. Nein, wir merken ja tatsächlich, gerade in den letzten Jahren durch die Finanzkrise oder auch jetzt durch Corona, wie wenig Sicherheit unser Geld uns nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich bringt. Wie schnell kann der Job weg sein? Neulich war eine Überschrift in der Zeitung, Hunderttausende Bankkunden können ihre Kredite nicht mehr bedienen. Und trotzdem denken wir immer noch und können gar nicht anders, dass ich muss mehr Geld haben, mich besser anlegen und so weiter. Dann bin ich sicher. Und versteht mich wirklich nicht falsch. Es spricht gar nichts dagegen, verantwortungsvoll mit seinem Geld umzugehen, sich Gedanken um die Zukunft zu machen. Aber die Frage ist, gibt all das mir die Sicherheit oder dieses Gefühl von Sicherheit, das ich mir wünsche? Ich schaue sehr gerne Dokus und in einer Doku über so Superreiche kam ein Finanzberater von den extrem reichen Leuten in Deutschland zu Wort. Und er sagte einen Satz, der sich bei mir irgendwie so festgebrannt hat. Er sagte, reich werden ist nicht schwer. Vielleicht finden wir das doch, aber er sagt, nein, reich werden ist nicht schwer, aber reich bleiben schon. Wir stellen uns ja vor, wir würden weniger Sorgen haben, wenn wir nur mehr Geld hätten, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil. Ja, manche Sorgen fallen weg, aber ganz andere kommen dazu. In Sprüche 15, Vers 16 heißt es, lieber arm sein und den Herrn ernst nehmen, als reich sein und in ständiger Sorge. Und als ich den Vers das erste Mal gelesen habe, habe ich ihn gar nicht so richtig verstanden. Ich habe gesagt, wie passt denn reich sein und ständige Sorge zusammen? Aber genau das ist ja das, was Studien ergeben und was wir merken. Die Sorgen werden ja gar nicht weniger, sondern anders und an vielen Stellen sogar mehr. Habe ich mein Haus, muss ich mir Gedanken machen, dass im Haus alles funktioniert und so weiter. Ich muss mir viele Sorgen, Gedanken um mein Geld machen, dass ich es auch behalte. Und nehmen wir die dritte Sache, die wir uns oft indirekt von unserem Geld versprechen, die Bedeutung, die uns das Geld bringen soll. Ja, es ist tatsächlich so, ich werde anders wahrgenommen, wenn ich mehr Geld habe. Leute halten mich für kompetent, vielleicht öffnen sich auch für mich manche Türen, die ohne Geld verschlossen geblieben wären. Und vielleicht auch ich, wenn ich die neuen Adidas Sportklamotten hätte, sehe ich direkt 5 Kilo leichter und viel sportlicher aus. Aber ist nicht der neue Anzug oder die teure Handtasche, die schöne Wohnung, die schicken Bilder auf Instagram von exklusiven Orten in der Welt, all diese Sachen, die ändern doch nichts an meiner Identität und der Art, wie ich mich selbst sehe. Viele Top-Manager und super erfolgreiche Leute, die laufen zu Psychologen, weil sie sich selbst nicht für nicht so erfolgreich halten und in sich so einen inneren Zerbruch spüren. Es gibt sogar einen psychologischen Titel dafür, das heißt das Hochstapler-Syndrom. Nach außen hin halten uns die Leute für kompetent, gebildet, erfolgreich und unser Geld und das, was wir uns damit leisten, lässt bei unseren Mitmenschen diese Sicht auf uns auch immer wieder entstehen, aber in uns selbst, da ist es ganz anders. Wir haben massive Selbstzweifel hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten, Leistungen und Erfolge und es herrscht bei vielen eine große Angst, dass doch irgendwann nur jemand rausfinden könnte, dass sich hinter dieser teuren Fassade ein langweiliger, unsicherer, oft überforderter kleiner Mensch versteckt. Und alle merken, dass wir in Wirklichkeit Hochstapler sind. Und genau das drückt das Buch der Sprüche hier aus in Kapitel 18, Vers 10. Da heißt es, der Reiche hält sein Vermögen für eine Festung. In seiner Einbildung erscheint es ihm wie eine hohe Mauer. Reichtum erscheint uns wie so eine Festung, da wo ich sicher bin. Je mehr ich habe, desto sicherer. So eine Festung, die gibt mir Bedeutung. Ich bin wer. Aber das ist nur eine Einbildung, sagt hier das Buch der Sprüche. Und wir setzen unsere Hoffnung in das Geld, weil wir uns diese Dinge erhoffen, aber diese Hoffnungen werden immer und immer wieder enttäuscht. Und wenn das stimmt, was hier in den Sprüchen gesagt wird und was ich gerade ausgeführt habe in Bezug auf Geld, dann ist doch die Art, wie wir oft mit unserem Geld umgehen, eigentlich ein schlechtes Investment. Normalerweise versucht man ja so zu investieren, dass eine gute Rendite dabei herausspringt, also ein guter Ertrag. Und wir strengen uns ganz oft an, Geld zu bekommen und investieren das Geld dann in Freiheit, Sicherheit und Bedeutung mit der Hoffnung auf eine hohe Rendite an genau diesen Dingen, an noch mehr Freiheit, noch mehr Sicherheit und noch mehr Status. Aber leider, so scheint es doch oft, wirft unser Investment eher Minuszinsen ab. Jim Carrey, der Schauspieler, ihr kennt ihn, der so ein Gesicht so verziehen konnte und so, er ist reich, beliebt, frei, kann sich wahrscheinlich aussuchen, bei welchen Filmen er mitspielt. Er hat mal im Interview Folgendes gesagt: Ich hoffe, dass jeder einmal reich werden kann und dann alles hat, was er sich je erträumt hat, sodass er erkennt, dass dies nicht die Antwort ist. Die Frage ist, wie kann ich klug investieren? Das ist mein zweiter Punkt. Und ich möchte mit euch einmal in das Neue Testament schauen, denn dort sehen wir einen ganz anderen Umgang mit unserem Geld, der uns vorgeschlagen wird. Ihr könnt mal mitlesen, 1. Timotheus 6, die Verse 17 bis 19. Dort heißt es: Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. In diesem Text hier wird ein ganz anderer Umgang mit Geld beschrieben. Eine sichere Kapitalanlage, wie es am Ende heißt. Nämlich die Sicht, dass das Geld, der Reichtum, den Besitz, den wir haben, egal ob es viel oder wenig ist, dass dieses Geld uns von Gott gegeben ist. Und das ist so radikal anders. Und vielleicht sitzt du hier und sagst jetzt, oder protestierst innerlich und sagst, das stimmt doch nicht. Das, was ich habe, was mein Besitz ist, das habe ich mir doch hart erarbeitet. Aber wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, was haben wir eigentlich dafür getan? Was haben wir dafür getan, dass wir dort geboren sind, wo wir geboren sind? In einer Familie groß geworden sind, in der wir groß geworden sind? Dass wir Fähigkeiten haben und in einem Umfeld leben, sodass wir das Geld erarbeiten können. Die Sicht der Bibel auf Geld ist, dass alles von Gott kommt, auch unser Besitz. Es ist uns anvertraut und Gottes Vision für unser Geld ist, dass wir unser Geld einsetzen sollen, um Gutes zu tun und freigebig zu sein. Unser Geld nicht nur für uns einsetzen, sondern dass anderen geholfen wird. Und das ist Gottes Vision für unser Geld. Und warum ist das eine sichere Kapitalanlage? Weil wenn wir so mit unserem Geld umgehen, werden wir das wahre Leben gewinnen, heißt es hier am Ende. Das heißt, das Prinzip hier lautet, gib weg und du wirst viel mehr bekommen, nämlich das wahre Leben. Erhöhe nicht deinen Lebensstandard, sondern deinen Gebensstandard. Versuch nicht mit deinem Geld für dich Freiheit, Sicherheit und Bedeutung zu bekommen. Das ist ein schlechtes Investment. Wenn wir aber von diesen Dingen wegschauen und unser Geld für andere einsetzen, dann werden wir das bekommen, was wir wirklich brauchen, das wahre Leben. Und vielleicht würden jetzt manche von euch zustimmen und würden sagen, ja, stimmt. Wenn mehr Leute so leben würden, dann wäre dieser Welt ein besserer Ort. Wäre das nicht eine tolle Vision für Deutschland, für Cottbus, wenn wir so leben würden? Wenn viel mehr Leute, die Geld haben, ihr Geld einsetzen würden, um andere damit zu beschenken und anderen zu helfen. Und wir finden diese Vision sehr attraktiv, oft bis zu dem Punkt, wo es unser eigenes Portemonnaie betrifft. In der Zeit gab es eine Umfrage zum Thema Geld und die Leute wurden gefragt, finden Sie auch, dass der Reichtum anders verteilt werden müsste? Fänden Sie es gut, wenn die Wohlhabenden etwas mehr abgeben würden, damit die Armen unterstützt und gestärkt werden? Und 83% sagten, ja, das finden wir super, das finden wir gut. Genau das sollte passieren. Die Reichen sollten Geld abgeben, damit die Armen unterstützt werden. Als dann die Forscherin, die diese Umfrage gemacht hat, der Hälfte der Leute, mit denen sie gesprochen hatte, erklären musste, dass sie ja zu den oberen 50% gehören, dass sie zu den Reichen gehören und dass sie dann abgeben müssten, dann sind die 83% Zustimmung in den Keller gerauscht. Und es gab eine zweite Frage. Fänden Sie es gut, wenn Deutschland arme Länder, Krisenländer stärker unterstützen würde? Und auch die absolute Mehrheit sagte, ja, das finden wir gut, das sollte Deutschland machen. Und es gab eine Folgefrage darauf, die war, wären Sie denn dann auch bereit, 0,5% mehr Steuern zu zahlen, um das zu finanzieren? Die Zustimmung ging unter ein Drittel. Geld weggeben für andere, das klingt gut, es klingt nach einer tollen Vision, es klingt toll, dass wir die Welt verändern können durch unser Geben, bis es mit uns selbst zu tun hat, bis wir und unser Geld davon ganz konkret betroffen sind. Das schlägt immer wieder durch. Wir denken, wir bräuchten noch ein bisschen mehr. Ich muss nicht reich sein, aber ein bisschen reicher. Dann könnten wir auch abgeben. Aber das hört nicht auf. Rockefeller wurde mal gefragt, ist mittlerweile schon tot, ein sehr reicher Mann war er. Wann ist es denn genug? Wann haben Sie genug Geld? Und er sagte, ein Dollar mehr. Immer ein Dollar mehr. Aber was ist die Grenze? Gott sagt hier nicht, dass wir nur einfach abgeben sollen von unserem Überfluss, sondern dass alles, was wir haben, ein von ihm anvertrauter Besitz ist. Und ich glaube, was wir wirklich brauchen, ist eine tiefere Veränderung. Nicht nur gute Vorsätze, schöne, inspirierende Visionen, sondern eine Kraftquelle, die uns hilft, unsere Sehnsüchte anders zu füllen, damit Geld nur noch Geld ist und nicht unsere Quelle für Sicherheit, Bedeutung und Freiheit. Aber die Frage ist, wie ist das möglich, dass wir unser Geld so investieren? Und das ist mein letzter Punkt, wie wir fähig werden, klug zu investieren. Ich glaube, das, was uns hindert, so zu investieren, ist oft der Gedanke, dass wir selbst für uns das Geld brauchen, um Freiheit, Sicherheit und Bedeutung zu bekommen. Geld ist für uns eben oft nicht einfach nur Geld. Und diese oder ähnliche Punkte treiben uns so sehr an, dass wir gar nicht merken, dass wir unser Geld für diese Sachen verwenden. Ich habe das Gefühl, dass ich zu wenig habe, weil ich durch mein Geld ja im Moment noch nicht das bekomme, was ich mir erhoffe. Das Gefühl der Zufriedenheit stellt sich ja irgendwie noch nicht so ganz ein. Und unser Impuls ist, dann muss ich noch mehr Geld einsetzen. Wenn ich ein bisschen mehr hätte, dann wäre ich auch bereit, für andere etwas zu geben. Aber ich glaube, eine Möglichkeit auszubrechen, wie wir von diesem Antrieb freikommen könnten, wäre, dass wir genau diese Dinge bekommen würden, die wir uns so sehr wünschen. Freiheit, Sicherheit, Bedeutung. Und wisst ihr, was Gott sagt? Gott sagt, genau das, genau diese Dinge, die will ich euch geben und noch mehr. Schaut nochmal in diesen Absatz aus dem Timotheusbrief. Gott sagt hier, ich möchte euch wahres Leben geben. Und Gott sagt, dieses Leben bekommt ihr in der Verbindung mit mir. Und wir kommen in die Lage, das zu glauben und unser Geld loszulassen, wenn wir erkennen, wie viel Gott zuerst in uns investiert hat. Das verändert alles. Im zweiten Korintherbrief heißt es, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Wenn wir diese Großzügigkeit Gottes sehen, dann wird es uns zur Ruhe bringen und zum Staunen. Denn was der Kern des christlichen Glaubens ist, dass Jesus, der den Reichtum des ganzen Himmels hatte, die ganze Herrlichkeit Gottes, der alles besessen hatte, dass dieser Jesus sich dann bewusst dafür entscheidet, ein Leben voller Einfachheit und ohne Luxus zu leben. Und der in diesem Leben der Einfachheit seinem Vater absolut vertraut hat, dass sein Vater ihm alles geben wird, was er braucht. Und der dann aber schließlich eine Großzügigkeit selbst zeigt, für die es kein Vergleich gibt. Denn als Jesus Christus ans Kreuz geht und am Kreuz stirbt, zeigt er uns die ganze Großzügigkeit des Himmels. Wir sehen den Sohn Gottes, der seinen gesamten Reichtum gibt für uns, der alles, was er ist und alles, was er hat, gibt für uns. Jesus gibt am Kreuz nicht irgendwie nur 10% oder ein bisschen von seinem Überfluss, nein, er gibt 100% für dich. Alles, was er hat, gibt er, um uns zu gewinnen, um uns die Liebe Gottes zu schenken. Er ist großzügig, damit wir das genießen können. Und wisst ihr, was ich erlebt habe, ist, dass dieser Reichtum, den wir dadurch bekommen, genau in den Dingen besteht, die wir uns die ganze Zeit wünschen. In der Sicherheit, die mir aber keiner mehr nehmen kann. Denn denk mal darüber nach, wenn Gott selbst für mich ist und verspricht, mich mit allem zu versorgen, was ich brauche und zeigt, wie viel er bereit ist, für mich zu investieren, nämlich sich selbst, kann ich da noch irgendeine andere Sicherheit bekommen? Und das heißt für mich tatsächlich und das in meinem Alltag ganz praktisch, dass ich immer wieder Sorgen und Ängste, auch was die Zukunft angeht, vielleicht auch was meine Kinder oder meine Familie angeht, loslasse. Und mir bewusst mache, ey, wenn er alles für mich gibt, arm wird, Sollte er mir dann noch irgendetwas anderes vorenthalten, was ich wirklich brauche? Und ich habe gemerkt, was das für eine Bedeutung mir schenkt, die ich in seinen Augen habe. Eine Bedeutung, die nicht nur von außen hin Leuten etwas vorspielt, sondern eine Bedeutung, die fest in meinem Inneren steht. Die ich mir nicht selbst erarbeiten muss, die ich auch nicht immer wieder und immer und immer wieder krampfhaft versuchen muss, aufrechtzuerhalten. Denn ich weiß, für Jesus Christus bin ich so bedeutend, dass er freiwillig die absolute Armut wählt. Und wisst ihr, mit so einer Sicherheit und so einer Bedeutung, die ganz unabhängig ist von meinen Umständen, da merke ich, wie mich das befreit. Frei wird, meine wahre Identität zu leben, mich mit dem, was ich bin und was ich habe, dort einzusetzen für andere. Sei es, dass ich finanziell gut aufgestellt bin oder eben nicht. Ich habe eine Freiheit, dass ich nicht alles aus meinem Leben herausholen muss. Ich komme aus dem Mühlrad raus, noch mehr Freiheit bekommen zu müssen und werde frei, mein Geld für andere einzusetzen. Auch wenn das vielleicht tatsächlich bedeutet, dass ich mir das eine oder das andere nicht leisten kann. Und ich weiß nicht, wie das, was ich heute Morgen gesagt habe, für dich klingt. Ich möchte dir eine Frage stellen. Nämlich die Frage, was versprichst du dir, was versprecht ihr euch von eurem Geld? Und geht dieser Frage mal wirklich nach, weil auf den ersten Blick würden wir immer sagen, ja, Geld ist nicht das, was ich unbedingt brauche. Aber geht dieser Frage nach, was verspreche ich mir denn vielleicht wirklich? Was steckt dahinter? Und dann stellt die zweite Frage, bekomme ich denn eigentlich das, was ich mir die ganze Zeit erhoffe? Oder könnte es nicht sein, dass wir bei einer anderen Stelle finden können, was wir uns die ganze Zeit sehen, wonach wir uns die ganze Zeit sehen, sodass wir dann in die Lage kommen, großzügig mit unserem Geld umzugehen. Und ich möchte euch herausfordern, darüber nachzudenken, wo du vielleicht dein Geld einsetzen könntest. Geh einmal dem nach und erlebe gerade, indem du loslässt, dass du noch mehr bekommst. Und es geht nicht darum, wie viel muss ich denn jetzt geben. Das ist überhaupt nicht die Frage. Es geht nicht um müssen, sondern erlebe die radikal andere Kapitalanlage, indem ich abgebe und dabei nicht zu kurz komme. Und es kann sein, dass du als Christ schon immer was abgibst. Du sagst, 10% meines Geldes gehen sowieso immer schon wohin. Und trotzdem merkst du in deinem Inneren, wenn du dieser Frage nachgehst, den Rest deines Geldes benutzt du immer noch, um Sicherheit, Freiheit und Bedeutung zu kommen. Und Gott sagt, vielleicht heute zu dir, willst du das nicht loslassen? Ich möchte euch zum Abschluss nochmal den Abschnitt aus dem Timotheus vorlesen. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß. Und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Amen.